Seid herzlich willkommen, liebe Leute, zum dritten Teil unseres Podcasts zum Thema Literatur und Theologie. Dieser dritte Teil steht unter dem Titel Sammelsurium. Damit ist allerdings keine bösartige Kritik gemeint, sondern es ist eine Selbstbezeichnung von zwei Büchern, die Christoph Kaiser aus Biedenkopf verfasst hat. Zwei von vielen. Vielen von uns ist er bekannt durch seine Arbeit mit einer Theatergruppe, durch seine Arbeit im Schenkbarschen Hause und auch als Lehrer. Ich freue mich, dass er heute bei uns zu Gast ist und ja, erstmal herzlich willkommen, Christoph.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Lieber Christoph, also Theatermann, Ikonen, Museum, Schreiben, Lehrer und diplomierter Theologe. Suchst du dir bitte mal für uns eine Hauptbeschäftigung aus den vielen Sachen raus?
Also die Hauptbeschäftigung ist natürlich eindeutig Lehrer. Das macht mir auch richtig viel Spaß, muss ich sagen. Da bin ich sehr froh, dass ich die Chance gekriegt habe, als Lehrer arbeiten zu können.
Das sehen, wie ich höre, die Schüler ganz ähnlich. Und das ist ja schön, wenn aus der Schule auch mal Positives zu berichten ist und nicht nur immer Kritik. Unser Thema ist ja der Zusammenhang zwischen Literatur, Dichtung, Liedern und der Verkündigung, dem, was wir als Theologie glauben, denken und weitergeben wollen. Und deswegen zunächst mal an dich die Frage, woher kommt die Liebe zur Literatur und wie bist du zu ihr gekommen?
Ja, das frage ich mich hin und wieder auch selber, weil ich mit eigentlicher Literatur ziemlich wenig am Hut habe. Also ich lese zum Beispiel grundsätzlich keine Romane oder sowas. Allerdings, ich hatte das Glück, mein Vater ist Pfarrer, mein Großvater war Pfarrer, also ich bin in einem Haus voller Bücher aufgewachsen. Und was Klein Christoph immer sehr gerne gemacht hat, das war anderen Menschen zuhören, die andere Sprachen gesprochen haben. Und deshalb habe ich sehr gerne Sprachen gelernt, unter anderem Schwedisch, und habe dann schon mit 15, 16 Briefkontakt mit Astrid Lindgren auf Schwedisch gehabt. Und das war eigentlich für mich der Einstieg in die Literatur, Astrid Lindgren. Das waren die Bücher, die ich am liebsten gelesen habe, Hans-Christian Andersen dann noch. Also man merkt, ich habe einen Zug eher in kältere Regionen. Und ich wollte zum Beispiel Astrid Lindgren Bücher auf Schwedisch lesen können und deshalb habe ich die Sprache gelernt. Das ist wirklich mein eigentlicher Zugang zu Literatur gewesen.
Ist das denn auch so, dass die Liebe zur skandinavischen Literatur, Lindgren, Andersen, dass das auch ein Stück Vorbildcharakter hat oder gibt es da noch mehr? Gibt es literarische Vorbilder, wo du sagst, so würde ich gerne schreiben, dichten oder inszenieren?
Was dann noch dazu käme, wäre die Kinderbibel von Anne de Vries. Und wer das so ein bisschen kennt, der weiß, das sind alles verhältnismäßig gute Erzähler gewesen. Also Leute, die mit wenig Worten sehr tiefgründige Sachen aussagen konnten. Und das ist das, was für mich immer wichtig gewesen ist. Also Literatur war für mich immer das, wo ich möglichst keine Fremdwörter brauche und wo die Leute sofort wissen, worum es geht und irgendwie mit drin sind. Alles besonders Hochgeistige und sowas. Ich habe mal ein ganz böses Theaterstück geschrieben über Goethe und Lotte, wo Lotte zum Schluss sagt, dass sie Shakespeare mehr mag als Goethe, weil Shakespeare die lustigen Weiber von Windsor geschrieben hat und das solle Goethe auch mal hinkriegen. Ich muss ehrlich sagen, mit Goethe und Schiller konnte ich nie viel anfangen.
Ich habe es auf YouTube Szenen daraus gesehen und mich köstlich amüsiert, muss ich in der Tat sagen. Gehen wir mal zur Theologie. Du bist Diplom-Theologe, aber Pfarrer bist du nicht geworden und wahrscheinlich gibt es auch dafür sehr leicht einsehbare Gründe.
Eigentlich wollte ich alles machen, nur nicht Theologie. Wie gesagt, Großvater Pfarrer, Vater Pfarrer, da habe ich gedacht, die Tradition setzt du jetzt mal nicht fort und habe erstmal Sinologie und Japanologie studiert, also Chinakunde und Japankunde. Und dann hinterher habe ich gemerkt, nee, Theologie wäre schon das Richtige für dich, weil mich das grundsätzlich sehr beschäftigt hat. Und ich hatte das große Glück, in einer Zeit in Marburg Theologie zu studieren, wo man da unfassbar vieles machen konnte. Also meine Nebenfächer waren tatsächlich Islamkunde und christliche Archäologie, also auch Ostkirchengeschichte. Und ich habe mitgenommen, was mitzunehmen war. Und ich habe eigentlich aus dem Theologiestudium so ein Studium Generale gemacht. Wenn ich nicht in Marburg gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht Theologie geworden, wenn ich tatsächlich ganz strikt immer nur theologisch hätte argumentieren müssen.
Wenn man selber Theologe ist und ein überzeugter Christenmensch und gleichzeitig Literat und literarisch tätig, ist ein Interesse da, das, was man glaubt und was man weiß, auch in Worte zu gießen, die auf einer anderen Ebene Menschen ansprechen, wie zum Beispiel eine Predigt oder eine Andacht?
Da muss ich, glaube ich, sehr vorsichtig sein, was ich sage, damit ich mich nicht furchtbar unbeliebt mache. Ich habe immer im Studium schon sehr aufgepasst, dass ich dem treu geblieben bin, was ich so von der Kindheit her kannte, dass ich versuche, verständlich zu sprechen. Und das hat mich immer an der Theologie sehr gestört, dieses Abgehobene, dieses in einer völlig anderen Sprache sein als der Alltag. Also mich hat es immer sehr gestört, dass die evangelische Kirche irgendwann aufgehört hat, auf Luther zu hören und dem Volk nicht mehr aufs Maul geschaut hat. Und das waren so die Punkte, wo ich dann gedacht habe, irgendwie müsste man das doch besser machen können, und habe mir dann selber eine Bibliothek zusammengestellt mit Leuten, die das auch konnten. Und wo man dann lernen kann, wie man tatsächlich eigentlich sehr komplizierte Gedanken einfach ausdrücken kann, was mir sehr wichtig gewesen ist.
Ich habe ja sehr lange auch Prädikanten- und Lektorenausbildung gemacht, und ich habe meinen Leutchen immer gesagt, bei der Theologie ist das so, das ist eine sehr praktische Wissenschaft, und was man auf der Kanzel nicht gebrauchen kann, für die Menschen braucht man gar nicht. Eine Theologie, die sich in reinem Erwerb von Spezialkenntnissen erschöpft, die für keine Verkündigung in irgendeiner Form relevant sind, für keine Seelsorge, für keinen Unterricht, die braucht man eigentlich wirklich nicht. Was würde sich deiner Meinung nach denn literarisch besonders zum Transportieren von Theologie eignen? Alle Genres, oder gibt es da etwas, was ausgezeichnet ist? Als tätiger Mensch, also eignen sich Gedichte besonders gut, um Theologie rüberzubringen? Eignet sich Prosa besser? Ist es eher eine Geschichte? Ist es eher ein Essay? Oder ist es am eher vielleicht sogar was Dramatisches, Theatralisches, Opernhaftes?
Da bin ich eigentlich extrem Traditionalist. Da gucke ich einfach in die Bibel und gucke nach, was die gemacht haben, die am besten gepredigt haben, unter anderem ein gewisser Jesus von Nazareth. Der hat Geschichten erzählt, der hat Gleichnisse erzählt. Der hat es tatsächlich geschafft, die Leute da abzuholen, wo sie waren, und ganz komplizierte Sachen so auszudrücken, dass man es versteht.
Dann sind wir ja beim Narrativ. Und da muss ich etwas zugeben, die Narrative heutzutage gehen mir ein wenig auf den Keks. Das gebe ich also ganz ehrlich zu, dass man häufig Fachwissen durch Narrationen ersetzt. Und sich zum Beispiel, das erlebe ich ganz häufig, bei Verkündigungsanliegen, ob das im Radio, Fernsehen oder sonst wo live ist, anstelle von Lehre eine Geschichte erzählt und sich dann sehr viel Mühe gibt, zum Beispiel zu überlegen, wie sich diese oder jene biblische Figur gefühlt haben mag und was die für eine Schuhgröße hatte und ob sie sich täglich die Zähne geputzt hat. Und das eigentliche Anliegen des Textes wird ja gar nicht weiter verfolgt. Also so das typische Narrativ. Das wäre aber doch nicht das, was du meinst, oder?
Nein, das ist absolut das Gegenteil von dem, was ich meine. Es gibt ja, wenn man erzählt, zwei Möglichkeiten, warum man erzählt. Das eine ist erzählen, um zu erzählen. Und das andere ist erzählen, um Inhalt weiterzugeben. Und das merkt man eigentlich schon oft im ersten Satz, ob der erste Satz tatsächlich bereits um einen Inhalt kreist, ob der irgendwo hinführt oder ob es tatsächlich darum geht, eine Geschichte zu erzählen. Und das Letzte, das können hervorragende Erzähler wunderbar, aber da gehört der absolut überwiegende Teil der Menschheit einfach nicht dazu. Das muss man wirklich geschenkt bekommen haben. Das sind dann solche Autoren wie Tolstoi, ich sag mal, der Schuster Martin oder sowas, der kann wunderbar einfach eine Geschichte erzählen und immer mehr und mehr merkt man, wohin es geht. Und zum Schluss kommt wirklich eine Pointe. Und sehr, sehr viel, was heute im Narrativ erzählt wird, das hat keine Pointe. Das landet eigentlich nirgendwo und das ist etwas, wo man sich dann fragt, wofür wurde es eigentlich erzählt?
Eine sehr berechtigte Frage, Entschuldigung, nicht Sprache, sondern Frage. Ja, wir kommen also dem Œuvre von Christoph über diesen Weg immer näher und landen nun in der Zeit, in der wir selber leben. Der wird ja gerne dieses Label Postmoderne angeklebt. Und diese Postmoderne hat ja verschiedene Aspekte. Wenn du das Wort Postmoderne hörst, was löst das bei dir aus? Was denkst du dabei? Was wäre für dich ein typisches Merkmal der Zeit, in der wir sind? Und was bedeutet das für unsere Verkündigung?
Postmoderne ist für mich erstmal die Wiedergeburt der Sehnsucht. In der Moderne haben die Menschen nach meiner Wahrnehmung geglaubt, dass sie sehr viele Lösungen finden, die auf der Erde liegen. Inzwischen wird wieder wahnsinnig viel geträumt. Also wenn ich sehe, dass im Astro TV sich tatsächlich für über 300 Euro CDs mit Gesängen von Einhörnern verkaufen lassen und die Leute kaufen das. Wenn ich mir angucke, wie viele Sendungen im Fernsehen laufen, wo Mädchen sich wünschen können, sie seien Hexen. Für mich ist die Postmoderne eine Zeit, wo erstaunlich viel wieder eine geistige Flucht aus der Realität stattfindet. Und diesmal aber unter gar keinem religiösen Vorzeichen, sondern man flieht tatsächlich in absolute Fantasiewelten, also Science-Fiction, Hexengeschichten und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das finde ich auch tatsächlich im Unterricht, in Klassenarbeiten wieder. Und gleichzeitig meint man, man sei aber so modern, dass man natürlich für nichts Irrationales da ist. Dabei hat der Wunsch, hexen zu können, durchaus eine leicht irrationale Komponente, denke ich mal. Die Sehnsucht, Einhörner zu sehen, ebenso. Und die Postmoderne ist wieder eine Zeit der Träume. Also in der Moderne hat man eigentlich verhältnismäßig wenig geträumt. Das war eine sehr harte Zeit, wo man sehr im Hier und Jetzt gewesen ist. Und auf einmal wird wieder geträumt. Also das ist egal, ob das über Umweltschutz ist oder sonst was. Man bewegt sich auch durchaus in Ebenen, wo nicht mehr wirklich Fakten gefragt sind, sondern wirklich Visionen und Vorstellungen. Und man kann auf einmal die Leute unglaublich gut erreichen, damit dass man Visionen entwickelt, ohne dass man eigentlich sagt, wozu das Ganze gut sein soll und ob vielleicht manchmal die Realität nicht ein bisschen besser wäre, gerade wenn es um Dinge wie Klimawandel oder sonst was geht.
Ja, jetzt sind wir Theologen, also das verbindet uns ja, wir sind ja Theologen in diesen Zeiten, also ich teile diese Analyse durchaus. Es hat allerdings noch ein bisschen Zusatzkomponente, für mich persönlich, der ich also mich auch gerne mal mit sozialen Wissenschaftstheorie und diesen Dingen beschäftige. Ich bekomme da noch einiges andere an Grausen und höre mit großem Interesse diese Freude am Träumen oder auch diese Flucht nach Mittelerde, die sich im großen Umfang abspielt. Was bedeutet das für unsere Verkündigung, wenn wir als Christen etwas sagen wollen?
Das Erstaunliche ist ja, dass eigentlich da drin eine ganz große Chance läge, wenn man es schaffen würde, den Begriff Gott wieder aus der Geräuselkammer rauszukriegen. Also die Leute träumen von einer irrealen Welt, aber Gott ist ihnen zu irreal. Und das ist eigentlich in der christlichen Botschaft ja gar nicht angelegt. Eigentlich ist die christliche Botschaft ja genau auf die Realität abgezielt. Und das ist für mich das eigentlich Erstaunliche, dass ich zum Beispiel bei muslimischen Schülern genau das erlebe, was die westlich geprägten Schüler total ablehnen würden. Da gibt es noch diese ganz klassische Argumentationslinie. Ich habe mal mit einer Muslima diskutiert darüber, dass die Erde eine Scheibe sein muss, wo die Sonne auf der Erde auf- und untergeht in zwei Tümpeln, nach Sure 18. Und die Schülerin studierte Mathematik, sagte aber, das muss dann die Welt rausfinden. Die Wissenschaft muss rausfinden, dass das so ist, wenn es im Koran steht. Und das ist was, was im Christentum einfach verloren gegangen ist, dass man tatsächlich sagt, es gibt einfach trotzdem noch eine Ebene. Man kann durchaus sich mit dem, was nicht real ist, normalerweise erstehen Menschen nicht von den Toten auf. Das hindert mich aber nicht daran zu glauben, dass es einmal passiert ist. Und dieser Mut, der ist einfach in den christlichen Kirchen weitgehend abhanden gekommen. Da klebt man immer noch in der Moderne und schafft es nicht, die Menschen da abzuholen, wo man ihnen tatsächlich, ja, ich würde es beinahe sagen, heilsames Träumen beibringen könnte. Das überlässt man den Schamanen, das überlässt man den Hexen, das überlässt man allen, aber man selber traut sich nicht zu sagen, ja, ist vielleicht nicht erklärbar, aber ich halte es trotzdem für richtig. Das ist so diese Diskrepanz zwischen, im Christentum denkt man, zumindest im Westlichen, also die Ostkirchen sind da durchaus anders, aber im Westen denkt man darüber Wörter nicht mehr nach. Man glaubt tatsächlich, es gibt keinen Unterschied zwischen wahr und richtig, und das ist natürlich falsch.
Ich bin ein Kind der klassischen Moderne, da muss ich also mich hier an der Stelle outen, und ich bin das auch sehr, sehr gerne. Also für mich ist dieses Denken in Alternativen, in Schwarz und Weiß, in Wahr und Falsch, durchaus noch sehr geläufig, und ich halte das auch noch nicht, die Fragen der Moderne noch nicht für erledigt. Also das muss man mal sehen, und ich wüsste auch nicht, wie ich einen Weg finden sollte zu jemandem, der sein Gefühlsleben von vornherein absolut setzt und die Frage nach der Außenwelt und auch nach den anderen gar nicht so wirklich furchtbar stellt. Also hätte ich Schwierigkeiten. Das muss ich zugeben. Das ist also eine Grenze, wo es für mich als Kind der klassischen Moderne etwas schwer wird. Aber das ist ja ein Ergebnis, auf das man zumindest weiterbauen kann.
Also ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben über den Tod eines Kindes, und in diesem Buch taucht sehr bewusst ein Engel auf, immer wieder, der mit dem Kind spricht. Und das ist was, was sehr, sehr viele Leute sehr anspricht, weil die sagen, das ist tatsächlich greifbarer für sie als manche ganz naturwissenschaftliche Erklärung von Tod.
Das würde ich wieder sofort zugeben, ja, das würde ich wieder sofort zugeben. Klassische Moderne bedeutet für mich nicht die Abwehr einer leiblichen Auferstehung oder nicht die Abwehr von Engeln oder von Wundern oder so etwas, sondern wenn Jesus der er ist, dann kann er das. Und wenn Gott der Gott ist, den wir glauben, dann kann er das, und dann kann er auch Engel schicken mit und ohne Flügel, das ist gar kein Problem. Sondern es geht tatsächlich um die Frage des Zugangs. Also noch um die Frage nach angemessen, nicht angemessen, wahr, falsch, gut, böse. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Aber erst einmal ist das ein sehr hochinteressanter, denke ich auch für alle, die es gehört haben, gewinnreicher Gesprächsgang gewesen. Und wir werden als nächstes dann auf die Texte selber kommen, wo Glaube, Theologie, das, was uns wichtig ist, tatsächlich eingeht in Literatur. Demnach ist es an der Zeit, auch mal die Literatur selber zu Wort kommen zu lassen. Lieber Christoph, was liest du uns denn vor?
Ein Text, den ich auch sehr gerne in der Schule nehme. Meine Macht, deine Macht. Eigentlich fühlte Judith Hölze sich sehr wohl an ihrer Schule. Bisher. Eigentlich. Gestern war irgendwas noch anders gewesen. Die Stimmung, die Atmosphäre hatte sich geändert. Und nicht zum Guten, nein, absolut nicht zum Guten. Judith war eine noch junge, aber schon durchaus erfahrene Lehrerin für Sport, Deutsch und Englisch von 31 Jahren, die sich ihrer Wirkung gerade auf die männlichen Schüler durchaus bewusst war. Als Sportlerin, die ihre große Liebe Sport auch beruflich an Jüngere weitergeben durfte, hatte sie ihr exaktes Lebenselixier gefunden. Das sah man ihr an. Sie wirkte wie eine Frau Mitte 20, war weit fitter als die meisten der mit ihr ächzenden Jungspunde, die sie fast alle locker abhängte, und genoss den Ruhm, den ihr das ihrer Meinung nach einbrachte. Dazu lange kastanienbraune Haare ohne jeden Spliss, dunkelgrüne Augen und eine Figur wie ein Fotomodel. Sie fühlte sich wohl und war unbekümmert dabei, mit der Welt zu schäkern, was das Zeug hielt. Sie meinte es ja nicht böse, sie wusste nur, welche Vorzüge sie hatte. Sie hatte Vorlieben, die alle eigentlich völlig in Ordnung waren. Eigentlich juristisch, im Allgemeinen, aber nicht immer klug. Sie war einfach Single aus Überzeugung und genoss das Leben in vollen Zügen. Sie ging einfach gerne aus, traf sich mit attraktiven Männern, auch im Café an der Schule, ging einfach in die örtliche Sauna, in die natürlich auch Schüler gingen, da es die einzige Sauna in der Kleinstadt war, und genoss es sogar, dort von den jungen Männern beobachtet zu werden. Und eines Tages genoss sie es auch, am FKK-Strand des örtlichen Waldsees von zwei Schülern fotografiert zu werden. Die beiden hatten sich in einem Busch versteckt und Judith hatte sich lächelnd vorgenommen, es scheinbar nicht zu bemerken. Und plötzlich kam da ein Freund an den Strand, ein guter Freund, ein durchaus intimer Freund in jeder Hinsicht. Und wer ihnen zusah, der musste es bemerken. So wie sie sich da am Strand küssten und berührten, das mochte nach ihrem privaten Gefühl in Ordnung sein, aber es öffentlich vor den Kameras der Handys zweier Schüler, die beide von ihr in Sport eine 4- bekommen hatten, zu tun, das war einfach nicht klug. Das spürte sie heute, aber es war zu spät. Es hatte sich etwas verschoben zu ihren Ungunsten, das spürte sie deutlich. Was sie aber nicht spürte, war, dass sich da nichts verschoben hatte. Nein, alles war ins Rutschen gekommen, eine Lawine raste auf sie zu und sie konnte nichts dagegen tun. Egal, wohin sie ging, in den Flur, in einen Klassenraum, ins Lehrerzimmer, immer war da schon etwas vor ihr angekommen, lauerte auf sie, und das Unheimliche war, sie war ganz alleine damit. Niemand erbarmte sich ihrer und sprach mit ihr, niemand zeigte ihr die beiden Bilder, die wohl alle an der Schule und dem halben Ort längst auf ihren Handys hatten. Auf den Handys, in ihren Köpfen und in ihren Blicken. Alle wussten Bescheid, nur Judith nicht. Nur eines fiel ihr überdeutlich auf, die Schüler, die sie mit schlechten Noten hatte unter Druck setzen, ihre Macht hatte fühlen lassen können, die waren heute anders, ganz anders. Ganz gefährlich anders. Ihre Blicke waren jetzt von oben herab, ihr Grinsen überheblich und frech, ihre Augen sprühten vor Überlegenheit. Sie waren jetzt die Mächtigen, aber Judith verstand nicht, wieso auf einmal. Als hätte man sie in dicke Watte eingewickelt, so wankte sie über den Flur, bis eine erlösende Durchsage zu ihr durchdrang, sie solle bitte zum Schulleiter kommen. Einige Stunden später kam sie endlich nach Hause. Sie war zwar sofort nach dem Gespräch mit dem Schulleiter erst einmal freigestellt worden, aber sie hatte nicht anders gekonnt, als erst noch einmal zum See zu fahren. Hier hatte sie an der Stelle gestanden, an der gestern das Unglück passiert war. Das Unglück? Welches Unglück? Was hatte sie denn Schlimmes getan? Es war vorbei. Ihr Leben war zerstört. Wie sollte sie jemals wieder unbefangen mit jungen Menschen arbeiten können? Mit jungen Menschen mit Handys, die Bilder verbreiteten, die scheinbar alles erzählten, aber dennoch falsch waren, ohne die ganze erzählte Geschichte. Die Handybilder erzählten eine Geschichte und zerstörten ein Leben. Die Bilder waren echt. Die Geschichte, die sie erzählten, war falsch. Und den Jugendlichen war das egal. Sie wussten noch nicht, wie lange ein zerstörtes Leben dauern kann. Für sie waren ja schon 16 Jahre eine ganze Ewigkeit. Dass ihre Lehrerin mit ihren 31 Jahren noch sehr lange mit dieser Lüge würde leben müssen, das war nicht von Belang. Jetzt machte es ja Spaß, jetzt war man der Hero auf Insta, jetzt wurde man gefeiert. Für eine Woche. Das Leid würde Jahrzehnte dauern, aber die Schüler waren gefeiert worden. Das war es wert, in ihren Augen, in ihren jungen Augen. In ihren jungen, dummen Augen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte? Nein, das stimmt nicht. Judith wusste das jetzt. Ein Bild kann aber 1000 Worte sagen, wahre und falsche. Und ein Bild kann lügen wie 1000 Worte. Ein Bild kann so machtvoll sein, wie jede andere Lüge auch.
Es ist ein wenig eine Gänsehautgeschichte, die ja fast jedem irgendwo ereilen kann, in einer Welt der flüchtigen Bilder, der schnellen Verdächtigungen und der gnadenlosen Urteile. Gibt es ein Evangelium? Judith sitzt bei uns auf dem schönen Schaukelstuhl in meinem Büro. Wir sind auch da und sie erzählt uns genau diese Geschichte. Was meinst du, haben wir für sie, die so beschädigt wurde, eine frohe Botschaft?
Also die frohe Botschaft, die ich mir vorstellen könnte, dass man sie tatsächlich weitergeben könnte, wäre das eigentlich das Ende der ganzen Bibel. Das wäre kurz vor dem Schluss, wo gesagt wird, er wird abwischen all ihre Tränen. Dass tatsächlich, egal das, was uns passiert, irgendwann tatsächlich zu Ende ist und dass man irgendwie dann doch eine Hilfe hat, um drüber hinwegzukommen.
Ich würde an der Stelle sagen, meine Tochter, geh hin in Frieden, dein Glaube hat dir geholfen. Jetzt schon, wo es dir noch richtig dreckig geht mit Bosheit. Aber beides, sowohl der Verweis auf das neue Jerusalem, als auch der Verweis auf den Herrn, der zur Vergebung der Sünden gekommen ist und dafür gestorben ist, sind ja gute Schlussworte für unseren kleinen Podcast. Ich darf an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an den Christoph für das Gespräch, für das Vorlesen, für die Diskussion und ich hoffe, es hat auch euch, die es hört, ein wenig Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns und wünschen allseits eine gute Zeit.